Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Ja, ich freue mich, dass ich schon zum dritten Mal jetzt bei euch zu Gast sein kann zum Predigen. Trotzdem habe ich den Gottesdienstablauf noch nicht auswendig drin, aber es wird immer familiärer, das ist schön. Ich fühle mich schon sehr zu Hause bei euch. Für die, die sich vielleicht nicht mehr erinnern, ich war im letzten Jahr schon zweimal hier und habe über das gleiche Thema gepredigt. Also ich hoffe, es wird heute nicht langweilig. Wir haben sozusagen eine Reihe über das Thema Anbetung. Was ist das überhaupt? Warum brauchen wir das? Wie macht man das genau? Und wir haben im letzten Jahr, ich erinnere noch mal kurz am Anfang daran, was wir gemacht haben. Wir haben uns ungefähr genau vor einem Jahr, auch Anfang April, so wie jetzt, einige Bilder aus der Bibel angeschaut, biblische Bilder für die Anbetung. Zum Beispiel haben wir diese Geschichte von Jesus und der Frau am Brunnen angeschaut und gesehen, dass es da auch um das Bild geht, Anbetung als ein Weg zur Quelle des Lebens, wo wir wirklich in die Tiefe gehen und der Durst unseres Lebens gestillt wird, weil wir Jesus begegnen. Dann haben wir uns das erste Gebot angeschaut, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei befreit, du sollst keine anderen Götter haben und sie auch nicht anbeten. Und gesagt, dass Anbetung immer auch eine Umkehr zu Gott ist, ein Abwenden von falschen Göttern, nach denen wir uns ausstrecken, hin zu Jesus Christus. Das ist immer auch eine Entscheidung. Und dann haben wir uns das Bild angeschaut vom Tempel in Jerusalem und wie dort der erste Gottesdienst gefeiert wurde, in diesem heiligen Ort der Gottesgegenwart. Und da haben wir, das habe ich versucht, in diesem Bild zu zeigen, wie der Gottesdienst und die Anbetung dann eine Berührung ist zwischen unseren Herzen, unseren Liedern und auch der heiligen Gegenwart Gottes, die da so miteinander in Berührung kommen. Im Herbst war ich dann nochmal hier, im September, und habe über die vier Windrichtungen der Anbetung geredet, für die, die sich noch erinnern. Ich habe darüber geredet, warum unsere Anbetung nicht einseitig sein sollte, sondern im Grunde diese vier verschiedenen Windrichtungen braucht, dass unsere Anbetung Raum schaffen sollte für Wahrheit über Gott und über uns, für Liebe zu Gott und für Freiheit und auch für das Wirken der Kraft Gottes. Und heute möchte ich das Thema, damit es nicht zu langweilig wird, nochmal von einer neuen Perspektive angehen, und zwar von der persönlichen Perspektive. Also welche Schritte kann ich gehen, um in eine Haltung der Anbetung hineinzufinden? Wie kann ich mich darauf vorbereiten, so wie damals, wenn die Leute in den Tempel gingen, um dort Gott zu begegnen? Was sind da so für Schritte passiert? Was war das für ein Weg zum Tempel hin und dann auch im Tempel Schritt für Schritt in die Gegenwart Gottes? Wie kann ich mich persönlich darauf vorbereiten, dass der Gottesdienst, so wie wir ihn heute Morgen feiern, nicht nur eine Veranstaltung ist, nicht nur ein Programm, das wir irgendwie abspulen oder dem wir folgen, nicht nur ein Ort, wo wir viel über Gott reden, sondern wirklich ein Ort, an dem wir Gott selbst begegnen. Ein Ort, an dem ich mit Gott in Beziehung trete, in dem ich in Anbetung mein Leben vor ihm öffne und ihn auch in mein Leben hineinwirken lasse. Und ich möchte euch mit euch heute ein paar konkrete Schritte ansehen, wie wir hineinfinden können in so eine Haltung der Anbetung, in diese Erfahrung der Begegnung mit Gott. Und ich möchte dabei nochmal an dieses Bild vom Tempel anknüpfen, das wir schon vor einem Jahr uns angeschaut haben. Damals hatte ich nicht so viel Zeit und habe es nur kurz gezeigt. Und so wäre also heute Gelegenheit, das nochmal ein bisschen zu vertiefen. Ich habe letztes Jahr darauf hingewiesen, dass der Tempel eine bestimmte Architektur hatte. Und nicht nur der Tempel, sondern auch schon davor die Stiftshütte, die es so gab in der Wüste, die waren beide ähnlich aufgebaut und da gab es genaue Baupläne. Es wird sogar an einer Stelle in 2. Mose 25 gesagt, dass Gott dem Mose auf dem Berg einen Bauplan dieser Stiftshütte und dann auch des Tempels gezeigt hat und gesagt hat, genau nach diesem Bauplan sollst du ihn bauen. Und warum? Weil ich glaube, dass der Aufbau dieses Tempels ganz viel damit zu tun hat, mit diesem Weg, den wir gehen von außen nach innen, aus dem Alltag. Da oben sieht man noch so ein bisschen die Marktgassen von Jerusalem. Weiß nicht, was euer Alltag diese Woche war, ja, im Beruf, im Studium, in der Schule, vielleicht heute Morgen noch das Frühstück oder was immer euer Alltag ist, dieser Weg aus dem Alltag hinein in die Gegenwart Gottes, in die Begegnung mit Gott. Und dazu ist der Tempel sozusagen ein Grundriss, den interessanterweise auch die großen Kirchen also wenn es ältere Kirchen sind in unserem Land, oft nachgebaut haben. Also auch die großen Kathedralen und so, die folgen diesem Bauplan. Und damit wir nicht nur über Baupläne reden, will ich auch noch einen Bibeltext dazu nehmen, nämlich einen Psalm. Ein Psalm, der uns einlädt in die Anbetung Gottes und dabei auch ganz konkret Schritte benennt, wie das dann aussieht, wenn wir hineingehen in die Gegenwart Gottes, in die Anbetung. Und ich schlage vor, dass wir diesen Psalm am Anfang einmal zusammenlesen. Zumindest einen Teil davon. Die letzten drei Verse habe ich weggelassen, aber die ersten Verse können wir mal zusammen lesen. Kommt herzu, lasst uns den Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verschließt euer Herz nicht. Soweit also dieser Psalm 95. Und ich habe schon gesagt, dieser Psalm nimmt uns ein bisschen so Schritt für Schritt mit hinein in die Anbetung. Und diese Schritte möchte ich mit euch gerne nach und nach durchgehen. Und damit man sie besser behalten kann, möchte ich gerne jeden Schritt mit einem einfachen Wort benennen und auch mit einer einfachen Geste verbinden. Also unser Körper hat ja ein Gedächtnis, das ist manchmal besser als unser Gehirn. Und deswegen, was immer man tut und sich auch dabei bewegt, das kann man dann auch besser behalten. Und ich habe schon gesehen, ihr seid ja eine sehr bewegungsfreudige Gemeinde. Wir haben uns heute Morgen schon viel bewegt. Und wenn ihr jetzt Angst habt, ihr müsst das auch nicht mitmachen, aber manchmal hilft es. Also es geht immer ein Wort und eine Geste, weil Anbetung uns als ganze Menschen betrifft. Nicht nur den Kopf, nicht nur das Herz, sondern Leib, Seele und Geist, wie die Bibel sagt. Kopf, Herz und auch die Hände. Und deswegen werden wir auch mal Gesten ausprobieren. Fangen wir an mit dem ersten Vers. Nochmal, kommt herzu, das lese ich jetzt alleine vor. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Was für eine schöne alte Luthersprache. Frohlocken und jauchzen. Und ein Angesicht. Die Basisbibel macht es etwas einfacher. Die sagt auf. Wir wollen dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unserer Rettung preisen. Aber mir geht es jetzt gar nicht so sehr um das Frohlocken und das Jauchzen und das Jubeln, sondern es geht mir um die ersten Worte. Luther übersetzt, kommt herzu. Und die dann da unten, lasst uns. Und die Basisbibel sagt auf. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist sozusagen der Start, die Aufforderung, jetzt geht's los. Und ich nenne diesen Schritt deswegen jetzt mal Aufstehen. Ja, Aufstehen ist das Wort und ihr könnt euch schon ahnen, was gleich die Bewegung sein wird, aber gut. Ja, es geht darum, los, komm, jetzt geht's los, kommt herzu, auf, lasst uns jubeln. Also am Anfang des Weges steht erstmal eine Aufforderung, sich innerlich aufzumachen, loszugehen, einen Weg anzutreten, nicht da zu bleiben, wo wir sind, nicht einfach im Alltag stecken zu bleiben, sondern sich aufzumachen. Ja, und jetzt kommt die passende Geste. Wenn ihr könnt und Lust habt mitzumachen, dann steht doch einfach mal alle auf. Oder die, die wollen. Und überlegt mal kurz, was macht das mit euch? Ja, vielleicht können auch der ein oder andere so mal was reinrufen. Was passiert, wenn wir aufstehen? Ihr müsst auch nicht rufen, das ist gut. Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben hier. Also man wird ein bisschen aktiver, ja, man hat mehr Körperspannung, man wird wachsamer, aufmerksamer, man ist gespannt, was kommt jetzt. Normalerweise steht man auf, wenn jemand in den Raum kommt. Der Körper merkt, ach, jetzt passiert was. Ich bin nicht mehr einfach nur in der passiven Zuhörerhaltung. Vielleicht gehen wir sogar los irgendwohin, wenn wir aufstehen. Ja, heute Morgen musstet ihr alle aufstehen aus dem Bett. Die meisten, es sei denn, ihr habt Nachtschicht gehabt. Ja. Wenn ihr mit dem Auto gefahren seid, dann seid ihr nochmal aus dem Auto aufgestanden und hier reingekommen. Wenn ihr mit dem Zug oder mit dem Bus gekommen seid, auch. Also es geht immer um das Aufstehen, weil wir uns aufmachen. Und manchmal ist es auch eine gute Idee, auch im Gottesdienst zum Beispiel dann mal aufzustehen, wenn wir uns in die Anbetung aufmachen. Ich habe das schon gesehen, manche von euch, die machen das schon automatisch, die stehen dann so da hinten, damit man niemand den Blick versperrt. Aber das ist so dieses, ja, ich bin aktiv dabei, weil das äußere Aufstehen eben einen inneren Aufbruch ausdrücken kann, eine innere Bereitschaft, ein Moment, wo wir uns innerlich aufmachen auf den Weg in die Anbetung. Übrigens, wenn ihr müde werdet, könnt ihr euch auch hinsetzen, aber es dauert noch etwa eine Minute im Stehen, wenn ihr noch dabei sein wollt. Ich möchte euch nämlich noch ganz schnell einen Moment nutzen, um euch zu einer zweiten Geste und einem zweiten Schritt einzuladen, solange ihr steht. Und den nenne ich mal Umsehen. Seht euch doch mal kurz um, links und rechts und vor euch und hinter euch, wer da so um euch rum ist. Das sind die Menschen, mit denen ihr heute Morgen zusammen Anbetung macht. Vielleicht auch nächsten Sonntag. Vielleicht können wir auch die Geste mal kurz machen, dass wir die Hände mal ausstrecken zum Nachbarn. Ja, wenn ihr und mal vielleicht die Hände fassen oder so und sagen, hallo, schön, dass du da bist. So, ne? So. Ja, das ist doch auch eine schöne Geste. Sich mal gegenseitig umsehen, wer ist denn so da? Und dann zu sehen, Anbetung ist keine persönliche Privatsache, sondern wir machen das als Gemeinde. Deswegen sagt dieser Psalm, lasst uns den Herrn anbeten. Kommt herzu, das ist eine Pluralform für die Grammatiker unter euch. Wir machen das zusammen. Und das ist die Mehrzahl, das ist wichtig. Und jetzt noch, während wir uns umsehen, noch ein letztes. Und zwar würde ich euch mal bitten, euch mal alle umzusehen, direkt nach hinten zu den Eingangstüren. Da ist jetzt nicht viel zu sehen, aber das sind die Türen, durch die die Menschen hineinkommen werden, die noch nie hier waren und die Gott vielleicht noch nicht kennen. Unsere Gäste, die Leute, die wir eigentlich gerne hier hätten, die wir eigentlich einladen wollen. Anbetung ist immer auch eine missionarische Angelegenheit, eine Einladung. Herzlich willkommen für andere Menschen, die hier reinkommen. Vielleicht könnt ihr mal so die Arme ausstrecken zur Tür und sagen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, wenn du kämest. Ja? So, also das hat auch mit dem Aufstehen und Umsehen zu tun. Also wer ist hier so mit mir und wer könnte noch kommen und wie wollen wir sie einladen? Sind wir eine einladende Gemeinde? Vielen Dank. Jetzt dürft ihr euch erstmal wieder hinsetzen. Ich weiß, das war ein bisschen anstrengend. Aber ja, Anbetung braucht ein bisschen Aktivität. Sie fordert unsere Beteiligung und deswegen geht es in dem Psalm mit diesen Worten los. Aufstehen, kommt herzu, lasst uns den Herrn anbeten. Und dann sich umzusehen und zu sagen, wir sind da nicht alleine, wir sind da gemeinsam und wir wollen sogar noch Gäste dabei haben. So, kehren wir kurz zum Bild des Tempels zurück. Da sieht man nochmal auch, dass das etwas mit dem Aufstehen und sich aufmachen zu tun hat. Also man musste zu diesem Tempel ja erstmal hingehen. Ja, wenn man in Jerusalem wohnt, musste man nur die Straße runter. Aber wenn man in Galiläa wohnt, dann sind das 3 Tage Reisen. Und das haben die Leute gemacht. Ja, das war Gottes Auftrag. Jeder Israelit soll mindestens 3-mal im Jahr nach Jerusalem kommen, um dort Gott anzubeten. Und wir wissen, dass Jesus das zum Beispiel auch gemacht hat. Schon als Kind, mit 12 Jahren steht da, er kam nach Jerusalem wie jedes Jahr. Warum? Weil er gesagt hat, ich muss doch im Haus meines Vaters sein. Er hätte ja auch sagen können, naja, Gott ist ja überall, das wissen wir ja theologisch, kann ich auch in Nazareth im Bett bleiben oder in der Küche und Gottesdienst feiern mit meinen Freunden, weil Gott ist ja auch da. Aber Gott hat gesagt, nein, es ist gut, dass es so einen besonderen Ort gibt, wo wir hinkommen, wo wir uns versammeln, wo wir bewusst raustreten aus unseren alltäglichen Zusammenhängen und wo wir zusammenkommen. Deswegen ist es gut, dass es ein Gemeindehaus gibt, dass es Kirchen gibt. Orte, wo wir gemeinsam Gott anbeten und eben nicht nur mit unseren besten Freunden, sondern vielleicht auch mal mit fremden Menschen oder mit denen, die wir gar nicht mögen. Ja, das alles hat sich Gott so ausgedacht, weil er gesagt hat, da sollt ihr hinkommen. Und dann sehen wir auch dieser Tempel, dass es da diese großen Vorhöfe gibt, außenrum um den Tempel und dann auch direkt in dem Gebäude in der Mitte. Da kommt man vorne durch so eine Tür rein und dann ist erstmal ein großer offener Hof, da ist nichts drin, der ist leer. Wofür ist dieser Hof da? Das ist der äußere Vorhof, der ist dafür da, damit man sich erstmal begegnen kann und sagen kann, hallo, schön, dass du da bist. Lasst uns zusammen Gott anbeten. Das ist so der Hof, wo man sich versammelt. Und es ist manchmal auch in der Anbetung gut, dass wir, wenn wir zusammenkommen, erstmal sagen, ha, schön, dass ihr alle da seid, wir haben dieses Lied gesungen, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Da haben wir auch das Wir. Ja, also das passiert in dem Vorhof. Das ist noch gar nicht so sehr ein Ort des Gebets, sondern erstmal ein Ort, wo wir uns umsehen und die Leute sehen, die da hinkommen. Man hat da vielleicht Bekannte und Familie getroffen oder Leute, die man lange nicht gesehen hat. So. Und dann hat man sich eingeladen, kommt, lasst uns gemeinsam den Herrn anbeten. Also, das sind die ersten beiden Schritte. Aufstehen, sich aufmachen in die Gegenwart Gottes und sich umsehen. Jetzt kommt der dritte Schritt, weil man sieht das, wenn man in diesem ersten Vorhof ist, gibt's wieder eine Tür. Da geht man durch und dann kommt nochmal ein Vorhof. Das ist der sogenannte innere Vorhof. Und wenn man in diesen inneren Vorhof hineinkam, dann war das ein Ort, wo vor allen Dingen der große, massive Brandopferaltar stand. Da wurden die Opfertiere dargebracht, da stieg der Rauch nach oben in den Himmel. Es muss ein massiver Anblick gewesen sein. Es gibt so Computerrekonstruktionen, wie das da vielleicht aussah. Das lohnt sich im Internet mal anzuschauen. Und automatisch geht dort der Blick nach oben mit dem Rauch zusammen. Weil man merkt, jetzt kommen wir in eine vertikale Dimension. Im ersten Vorhof, das war so horizontal. Ja, wir haben geguckt, wer ist hier noch so alles und lasst uns mal jetzt losgehen. Aber jetzt kommt man in diesem inneren Vorhof in eine neue Perspektive. Der Blick geht nach oben, der Blick geht von uns weg auf Gott hin. Und das ist ein wichtiger Perspektivwechsel. An unseren Liedern können wir das manchmal merken. Manche von unseren Liedern, die reden über Gott mit euch. Ja? Und dann gibt es Lieder, wo wir plötzlich mit Gott reden und ihn anbeten. Und es ist gut, mal darauf zu achten, mit wem rede ich eigentlich gerade. Ja? Und dann zu merken, oh, jetzt sind wir bei diesem Lied, wo ich plötzlich zu Gott hinsinge. Und das macht übrigens auch unser Psalm. Das war der Anfang. Und jetzt geht's weiter. Die nächsten Verse richten jetzt plötzlich den Blick allein auf Gott. Was ist das für ein Gott? Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer. Und er hat's gemacht. Seine Hände haben das Trockene bereitet. Ich nenne diesen Schritt mal das Aufsehen. Umsehen, Aufsehen. Nicht Aufsehen erregen, sondern Aufsehen zu Gott. In der Anbetung sehen wir erst einmal ganz bewusst von uns weg auf Gott hin und machen uns klar, wer ist eigentlich dieser Gott? Was ist das für ein Gott? Was hat er gemacht? In dem Psalm geht es um die Werke der Schöpfung, die Berge, die Täler, das Meer, das Trockene. Wow, das ist nur die erste Seite der Bibel. Ja? Es gäbe so vieles andere, was man über Gott sagen könnte. Und das alles ist sein. Und ich nehme das jetzt mal bildlich. Die Berge und die Täler, die Höhen und die Tiefen, die sind alle sein, die gehören ihm. Das gilt natürlich für die Schöpfung, über die wir staunen können. Es gilt aber auch übertragen für unser Leben, die Höhen und die Tiefen. Auch das ist sein. Anbetung ist nicht nur etwas für die hohen Zeiten unseres Lebens, die Jubelzeiten, ja, die Höhen, wenn wir auf den geistlichen Bergen sind, sondern auch etwas für die tiefen Täler. Ja, manchmal denken wir, so Anbetung ist nur was für die, die gute Laune haben und die, denen es gerade gut geht. Aber nein, die Tiefen sind auch sein. Und aus der Tiefe heraus, viele Psalmen sagen, aus der Tiefe heraus rufe ich zu dir, Gott. Wir können auch in der Tiefe aufsehen zu Gott. Und beides gehört in die Anbetung. Also wir können ihn anbeten, zu ihm aufsehen mit Jubel oder auch mit Klage. Vielleicht auch nur mit einem tiefen Seufzer, wenn uns die Worte völlig fehlen. Und trotzdem können wir schauen auf ihn, auch wenn wir nichts mehr sagen können. Und deswegen nenne ich diesen dritten Schritt das Aufsehen zu Gott. den Blick heben zu Gott, Gott in die Mitte stellen, ihn betrachten, ihn bestaunen, über ihn zu singen, uns an ihn zu wenden. Und natürlich gibt es auch hier eine körperliche Geste. Die Bibel lädt uns oft dazu ein, dass wir in der Anbetung die Hände aufheben zu Gott. Ja, vielleicht können wir das einmal kurz zusammen tun, die Hände aufheben zu Gott. Das ist also eine Geste des Ausstreckens. Wir zeigen nach oben, wir blicken nach oben und unsere Hände machen das mit. Natürlich muss man in der Anbetung nicht immer die Hände heben. Ihr habt vielleicht schon mal gesehen, dass manche Menschen das machen. Und meine persönliche Geschichte ist da auch sehr speziell. Ich fand das am Anfang immer sehr strange. Ich war mal als Jugendlicher, glaube ich, habe ich schon mal hier erzählt, als Jugendlicher, wo ich noch ganz so neu in der Gemeinde war. Ich wurde noch so eingeladen, so als Missionsopfer. Und da war so ein christliches Konzert, da haben die gesagt, ach, komm doch mal mit. Ne? Und es war super, das waren so die alten christlichen Bands, für die, die sie noch kennen, Damaris Joy und Semaya und so, die Altrocker der frühen 80er. Und ja, ich fand die Musik toll. Ja. Und dann plötzlich am Ende gab es so ein paar Lieder, die offensichtlich alle kannten. Und dann haben die Leute alle mitgesungen und dann haben die so die Hände gehoben und so. Ne, und ich habe das auch gemacht, weil ich dachte, ach, das ist eine schöne Geste. Und dann kam so mein Jugendleiter zu mir rübergewetzt und sagt, nimm die Hände runter, wir machen sowas nicht. Wir sind doch keine Pfingstler. Ja. So, ich wusste natürlich gar nicht, was Pfingstler sind und so, aber seitdem hatte ich so ein bisschen Angst vor körperlichen Ausdrucksformen. Ja. Und dachte immer, das einzige erlaubte Haltung des Gebets ist so die Föhnhaltung, ne? Kennt ihr so, unterm Haartrockner. So. Irgendwie. Und dann kam ich wieder in eine Gemeinde in Marburg, wo die Leute wieder irgendwie die Hände gehoben haben, die einen ja, die anderen nein. Und ich dachte, warum machen die das? Eigentlich finde ich das ja eine gute Geste, aber es fällt mir so schwer, weil es so peinlich und überhaupt so aus sich rauszukommen. Und dann habe ich so ganz zögerlich angefangen, mal so einen Finger zu heben, zwei Finger. So. Und habe das mal so ausprobiert. Und es war für mich so ein Weg des Lernens, dass es mir mal gut tut, auch wenn mir gar nicht danach ist. Und heutzutage mache ich es auch gerne, weil ich merke, das macht was mit mir innerlich. Es gibt einen schönen Vers in der Bibel, im Buch der Klagelieder oder Sprüche heißt es, lasst uns unsere Herzen aufheben zusammen mit den Händen. Ja, also heute würde man sagen Psychosomatik. So, ne? Also das, was unsere Hände machen, das ist verbunden mit dem, was unser Herz macht. Und wenn wir unsere Hände aufheben, dann heben wir auch unser Herz auf. Das finde ich ein schönes Bild. Also manchmal hilft das, die Verbindung zu unserem Körper zu stärken. Aber kommen wir zu unserem nächsten Schritt. Im Psalm geht es jetzt weiter, nachdem wir so auf Gott geschaut haben, geht der Blick jetzt plötzlich wieder zu uns zurück. Das ist auch interessant. Es gibt ja immer so viel Streit, wie viel darf Anbetung von Gott handeln und wie viel von uns. In dem Psalm kommt beides vor. Am Anfang werden wir eingeladen, wir laden uns gegenseitig ein, dann schauen wir auf Gott, jetzt schauen wir wieder auf uns. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Die ersten sind jetzt schon ein bisschen ängstlich, weil es um die Körperübungen gehen könnte. Aber keine Sorge, wir machen das nur mit Freiwilligen dieses Mal. Ja, aber vielleicht gibt es ja einige Freiwillige, die das mal ausprobieren wollten. Wären wir in der katholischen Kirche, wäre das viel normaler, dass wir uns mal alle hinknien. Aber ich will das heute nicht verlangen. Aber vielleicht ein paar Freiwillige, die das mal ausprobieren. Was passiert eigentlich, wenn wir auf die Knie gehen? Und die anderen können sich das mal innerlich vorstellen. Ja, es tut weh, das weiß ich. Aber ich frage noch mal in die Runde, will jemand mal ganz kurz so in den Raum rufen, was das mit euch macht? Das ist nicht der Fall, aber ich sag mal so ein paar Sachen. Es ist unbequem, ja. Es ist auch ein bisschen Erniedrigung, ja. Es ist ein bisschen, man ist ein bisschen wehrlos, ja. Man ist ein bisschen, man guckt von unten nach oben, man macht sich klein. All diese Dinge sind gemeint, warum in der Bibel gesagt wird, wir knien uns hin, um Gott anzubeten. Ich weiß, es tut weh, deswegen steht gerne mal wieder auf. Aber wir haben ja da noch so ein Wort. Niederfallen vor dem Herrn. Das will ich jetzt noch nicht mal die Freiwilligen machen. Aber vielleicht gibt es eine mutige Person, die mal hier nach vorne kommt und mal einmal für uns niederfällt auf dem Boden vor dem Herrn. Oder vor, einfach mal so. Gibt es einen Freiwilligen? Eine Freiwillige. Ich weiß, ich fordere euch heute Morgen ein bisschen heraus. Hier haben wir einen Freiwilligen. Wunderbar. Dankeschön. Geh mal hier auf die Bühne, dann sieht man dich besser. Darfst auch quer niederfallen. quer, das sieht man besser. So, zack, boy, ne? Er hat jetzt hier die Arme ausgebreitet, das Gesicht auf die Nase auf den Boden gestreckt. Und ja, das ist Niederfallen. Und das ist jetzt, wenn ich dich fragen würde, was macht das mit dir?
Es tut an der Stirn weh.
Es tut an der Stirn weh. Es ist noch mehr Erniedrigung. Ja, vielen Dank, du darfst wieder aufstehen und zurückgehen. Ich habe das auch mal in einem Bild hier mitgebracht. Das ist die Geste, die zum Beispiel bei Mönchsweihen oder auch Bischofsweihen, Priesterweihen heutzutage passiert. Da wird das vor dem Abt oder dem Erzbischof, fällt man so nieder. Das ist eine ganz alte Geste aus dem alten orientalischen Königsritual. Ja, also so kam man hinein in den Thronsaal des Königs und man hat sich so niedergeworfen vor dem König, um ihn zu grüßen, um ihm Ehrfurcht auszudrücken. Und dafür hat das Hebräische ein Wort, Lehishtachavot, und das ist tatsächlich das Wort, was dann auch ganz oft mit Anbetung übersetzt wird. Also Anbetung und Niederfallen ist im Hebräischen dasselbe Wort, im Griechischen übrigens auch. Ja, das ist eigentlich das Bild für das, was wir machen, wenn wir Gott anbeten. Unsere Haltung. Knien ist auch okay, niederfallen, innerlich niederfallen, zumindest wenn man es nicht körperlich macht. Gehen wir mal zu unseren Begriffen. Ich habe da den Begriff aufgeben. Ja, das ist so richtig, ich kapituliere. So haben das die Könige gemacht, wenn sie sich unterworfen haben. Ein bisschen schöner ist hingeben. Ja, das klingt nicht ganz so. Also ihr dürft euch aussuchen, ob ihr aufgeben oder hingeben sagen wollt. Oder auch beides. Wir haben so Lieder, I surrender to God. Das ist so das, ich gebe auf. Und das wird dann im Deutschen immer übersetzt mit, ich gebe mich hin. Da geht was verloren. Ja, aber aufgeben vor Gott, das ist mal was. Ich lasse alles los. Alles gehört Gott. Ich bin nicht mehr der Herr im Haus. Ich bin nicht der King im Raum, sondern Gott ist es. Das ist die Idee. Gott ist auf dem Thron und ich bin davor. Und darum geht es in der Anbetung, eine Änderung unserer Haltung gegenüber Gott, dass wir Gott unser Leben hingeben. Es ist nicht nur schöne Dinge über Gott zu singen, sondern wirklich unser Leben vor Gott niederzulegen, sich niederwerfen, aufgeben, sich hingeben. Aber jetzt gibt's noch eine spannende weitere Beobachtung zu diesem Wort, denn es steckt in diesem Wort tatsächlich noch mehr drin als nur das Niederwerfen. Wenn wir zum Beispiel in die griechische Übersetzung schauen, sowohl im Alten Testament als auch dann ins griechische Neue Testament, dann übersetzen sie dieses hebräische Wort mit proskineo. Und proskineo ist in zwei Teile. Pros heißt nach vorne und kineo heißt küssen. Also was heißt dieses Wort? Nach vorne kommen und küssen. Fragt man sich, was hat das jetzt mit Niederwerfen zu tun? Ja, das eine ist so die Geste der völligen Unterwerfung. Das andere ist irgendwie eine Geste der Intimität, der Nähe. Was hat das miteinander zu tun? Und wir bekommen eine Antwort auf diese Frage, wenn wir ein bisschen diesen Worten nachspüren. Ihr wisst ja, dass ich auch im Hauptberuf Bibellehrer bin, also ich mag das manchmal Lexikon aufschlagen. Und das Spannende ist, wir finden jetzt einige Geschichten in der Bibel, wo jemand das macht, nämlich niederfallen, lehishtachavot, aber nicht im Gottesdienst, sondern so im normalen Leben, um jemanden zu begrüßen. Und dann wird das beschrieben, wie das dann so aussah im Orient. Und ich lese das mal vor. Zum Beispiel Mose besucht seinen Schwiegervater. Schwierige Situation, könnt ihr euch alle vorstellen. Ne? Besuch bei den Schwiegereltern, ich glaube, das ist der erste sogar. Ja? Und da heißt es folgendes, Mose ging hinaus, also der Schwiegervater kommt zu Besuch, so rum ist es. Jethro. Mose ging hinaus, ihm entgegen und er warf sich vor ihm hin, lehishtachavot, und küsste ihn. Niederfallen, küssen. Und als sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie zusammen in das Zelt. Gemeinschaft. Spannend. Wenn wir ein bisschen weiterblättern, kommen wir zur Geschichte von Jakob und Esau, zwei zerstrittene Brüder. Jakob war jahrelang im Ausland, jetzt kommt er wieder zurück nach Israel und es ist ein bisschen Spannung in der Luft, weil Esau wollte ihn eigentlich umbringen. Und jetzt wird dem Jakob gesagt, oh, dein Bruder kommt da mit einer ganzen Armee und das ist gefährlich und so. Und dann wird das beschrieben, wie der Jakob seine Familie aufstellt, alle hinter sich und er geht dann vorne weg. Und dann steht da, und er ging vor seiner Familie her und warf sich 7-mal auf die Erde. Lehishtachavot, bis er zu seinem Bruder Esau kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten zusammen. Was eine Wendung. Ja? Jakob denkt, ich muss mich jetzt unterwerfen. Hoffentlich bringt er mich nicht um. Und dann kommt der Esau, läuft auf ihn zu, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Und sie weinen zusammen. Wow, ja? Also insofern hängt das irgendwie miteinander zusammen. Wir haben später David und Jonathan, auch eine spannende Geschichte. David ist der Knecht von Saul, Jonathan der Sohn. Die beiden haben eine Freundschaft. David muss dann aber fliehen. Der versteckt sich nochmal so, um sich zu verabschieden bei Jonathan. Und dann haben sie so einen Waffendiener, der dann weggeht. Dann heißt es, als der weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen, wo er sich versteckt hatte, und warf sich auf sein Antlitz zur Erde und warf sich dreimal nieder. Und sie küssten einander und sie weinten miteinander. Und langsam merken wir, da steckt ein System dahinter. Ja? Niederwerfen, küssen, weinen, miteinander sein, im Zelt sein oder so. Etwas später kommt Absalom zu David. Absalom ist der Sohn von David, der hat den Aufstand gemacht. Und dann heißt es, Absalom wurde hineingerufen zum König David. Er warf sich nieder vor dem König auf sein Antlitz zur Erde und der König küsste Absalom. Und dann etwas später, Absalom macht sich selbst zum König und dann heißt es über ihn, wenn jemand ihm nahte und vor ihm niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Also, was sehen wir hier? Dieses hebräische Wort ist doch vielschichtiger, als wir denken. Ja, es ist immer diese Geste des Niederwerfens, der Unterwerfung. Das ist das, was wir machen. Wir werfen uns auf den Boden. Aber es gehört immer das andere dazu, dass der andere nämlich kommt, uns hochhebt, uns in den Arm schließt, uns küsst, weil er Nähe möchte, weil er Gemeinschaft möchte, weil er Versöhnung möchte. All diese Dinge, Ehrfurcht und Nähe gehören zusammen, Abstand und Begegnung, Hingabe und Annahme, das alles gehört in dieses Wort Anbetung. Und wenn wir ins Neue Testament blicken, dann finden wir das gleiche Bild nochmal dort an überraschender Stelle, dieses Mal tatsächlich als ein Bild für Gott, und zwar in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Sehr spannend, Jesus erzählt diese Geschichte von dem Sohn, der weit weg geht, sich entfernt vom Vater und dann kommt er wieder und er sagt, ich will nach Hause gehen, aufstehen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist Lehishtachavot, sich niederwerfen vor Gott. Rembrandt hat das sehr schön dargestellt, wie der Sohn da auf dem Boden kniet mit zerschlissenen Schuhen. Und dann heißt es aber, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Erkennt ihr das wieder? Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das sind die gleichen Worte wie bei Jakob und Esau. Aber dieses Mal ein Bild für, wie Gott uns begegnet. Ganz nah. Er hebt uns auf, er fällt uns um den Hals. Und er will sogar küssen. Proskineo, das ist das biblische Wort, das neutestamentliche Wort für Anbetung. Ein Kuss von Gott. Es gibt dann auch noch Musik und Tanz, das kommt dann danach. Da ist auch noch Halligalli, es wird noch ein Fest gefeiert, ein Tier geschlachtet. Aber das ist der Moment der intensiven Begegnung. Und das ist das, was die Bibel meint mit dem Wort Lehishtachavot, Anbetung. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Das war übrigens auch im Tempel so. Ich habe ja über die beiden Vorhöfe geredet, aber ihr seht, dass da noch ein weiteres Gebäude ist, das eigentliche Heiligtum. Also der Ort, wo man dann wirklich nicht mehr im lauten Trubel der Vorhöfe ist, sondern hineingeht in einen ruhigen, dunklen Raum, wo wenige Leute waren. Ein Raum der Stille, ein Raum der Nähe zu Gott. Ein Raum, wo es einen Kerzenleuchter gab, den siebenarmigen Leuchter, als ein Bild dafür, dass Gott das Dunkel in uns hell macht. Ein Tisch mit Broten, als ein Bild dafür, dass Gott uns versorgen möchte mit dem, was wir brauchen. Das war sozusagen der Ort der Nähe und der Anbetung im Tempel. Also auch das ein wichtiger Teil der Anbetung. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt, der ist nur noch kurz, ich komme zum Ende. Ich nenne ihn mal annehmen. Ja, weil man muss natürlich das, was Gott geben will, auch annehmen. Also wir geben uns hin, wir geben auf vor Gott, wir erleben, dass er uns in den Arm schließt, uns küsst. Und jetzt ist die letzte Einladung einfach, das auch anzunehmen, das auch mit sich geschehen zu lassen. Wir haben das im Bild vom verlorenen Sohn gesehen. diese Umarmung dann auch zuzulassen und mit dem Vater ins Haus zu gehen. Im Psalm, also hier habe ich nochmal so Bilder, die habe ich letztes Mal gezeigt, diese Geste des Annehmens, vielleicht können wir die einmal zusammen machen, das sind die offenen Hände, die empfangenden Hände, ja, zu sagen, ja, auch das ist eine Haltung der Anbetung. Ich bin bereit, das anzunehmen, was Gott mir gibt. Im Psalm heißt es so, denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verschließt euer Herz nicht. Anbetung ist keine Einbahnstraße. Ja, es ist am Anfang erstmal ein Weg, auf den wir uns machen. Wir machen uns auf zu Gott. Wir wollen ihn anbeten, wir schauen auf ihn, wir öffnen unser Leben für ihn. Wir legen unser Leben vor ihm hin. Ja, das stimmt. Aber es gilt auch umgekehrt. Gott möchte uns begegnen, er möchte uns berühren in der Anbetung. Und das sollten wir immer erwarten, jeden Sonntagmorgen. Wir sollten nicht einfach nur Lieder singen, sondern wir sollten schauen, was möchte Gott mir mit diesen Liedern, in Gebeten, in Zeiten der Anbetung, was möchte Gott mit mir machen? Wir haben in der Bibel ganz viele Geschichten, wo Menschen im Tempel, in der Anbetung, Lebensveränderung erleben. Jesaja. Der betet da an und dann kommt ein Engel und reinigt seine Lippen mit glühender Kohle. Klingt nicht so bequem, aber es ist wohl etwas Gutes und dann wird er berufen. Paulus und Barnabas, die Missionsreisen, da heißt es, sie wurden berufen, als sie anbeteten. Zacharias im Tempel, der Vater von Johannes dem Täufer, der hat so eine Begegnung mit Gott, die ihn erstmal stumm macht. Ja, und so gibt es also viele solche Erzählungen, wo Menschen Moses Angesicht wird verändert und erleuchtet, wenn er wiederkommt. Ja, also wir sollten erwarten, dass Gott an uns wirkt in der Anbetung und auch bereit sein, das anzunehmen. Und das waren dann im Grunde schon meine Punkte. Ich würde euch zum Abschluss nochmal einladen, einmal die Punkte durchzugehen und wenn ihr möchtet, nochmal die Gesten mitzumachen. Das bleibt dann besser hängen, um sich die Punkte zu merken. Also wir beginnen mit dem Aufstehen. Wir machen uns auf in die Gegenwart Gottes. Und dann kommt das Umsehen. Schaut euch mal um, wir strecken uns aus nach den Leuten, die um uns herum sind und auch zur Tür nach denen, die noch nicht hier sind, weil wir sie willkommen heißen möchten und uns gegenseitig sagen wollen, komm, lasst uns gemeinsam gehen, wir laden uns ein. Und dann kommt das Aufsehen. Wir richten uns aus zu Gott, wir schauen auf ihn, seine Größe, sein Wesen, seine Gegenwart. Und dann kommt, das jetzt nur für die Freiwilligen, das Aufgeben und Hingeben, wenn ihr wollt, könnt ihr knien oder Platz zum Hinlegen ist jetzt hier nicht. Ja? Und dann schließlich kommt das Annehmen, dass wir das empfangen, was Gott uns geben will. Und das ist die Einladung, die Haltung, mit der wir in die Anbetung kommen könnten. Heute Morgen haben wir unsere Anbetungszeit schon hinter uns, aber wir werden jetzt noch ein Lied singen und da können wir das im Kleinen schon mal machen, aber wenn wir mehr Zeit haben und mehr Lieder und mehr Zeit für Gebet, können wir das natürlich auch umsetzen. Ich lese noch mal kurz den ersten Vers, kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen.